Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke vielmals auch der Carmen und dem Männerchor und der Brassband. Schön, dass ihr euch so schon mit eingestimmt habt, auch in die Gegenwart von Jesus. Was mich im Moment bewegt, ist die Apostelgeschichte. Wir sind in Bülach dran, so quer durch die Apostelgeschichte durchzugehen, in den Bibelseminaren und teilweise auch den Gottesdiensten. Und die Apostelgeschichte ist ein Buch, wo einem kann wie neu einen Schwung geben kann ins Glaubensleben hinein. Ein Buch, das einem ein bisschen aufrütteln kann und kann zeigen, es gibt noch mehr als so ein wohltemperierter Christsein, wo alles ein bisschen ähnlich läuft und wie man bis jetzt erlebt hat. Und ich würde euch gerne noch ein bisschen mit reinnehmen in das Thema. Und wir sind letztes dran gewesen, in Bülach, wo der Petrus und der Johannes in den Tempel gekommen sind. Und dann hat es dort einen gelähmten Mann gehabt, der ihn gebeten hat, ein bisschen Geld zu geben. Und der Petrus hat ihm gesagt, ich habe kein Geld, aber was ich habe, das gebe ich dir, stand auf und bist geheilt. Und der Mann war über 40 gewesen und ist immer wieder an dem Ort vom Tempeleingang gesessen und die Leute haben ihn gesehen, dort hocken und jetzt hat er plötzlich laufen. Und der ist nicht nur gelaufen, der ist rumgegumpelt. Der ist auch gegumpelt und gejubelt und er hat Gott gelobt, dass er jetzt laufen kann. Und im Tempel hat es einen riesen Aufruhr gegeben. Tausende von Leuten sind schauen und haben es fast nicht glauben können, dass der Mann jetzt laufen kann. Der hat es ja seit Geburt hat der nicht laufen. Und der Petrus hat es natürlich dann ausgenutzt, schamlos, natürlich nicht, also ist ja gut gewesen, hat predigt. Und das ist eine mega Predigt gewesen, muss es gewesen sein. Es sind etwa 5000 Leute zum Glauben gekommen. Und wunderbar. Und als Dank dafür hat dann der oberste Rat der Juden den Petrus und Johannes zum Essen eingeladen und haben sich bedankt, dass sie so einen wunderbaren Dienst machen. Nein, sie haben sie eingesperrt. Sind eingelocht worden ins Gefängnis. Und das ist auch ein toller Dank, oder? Und am nächsten Morgen sind sie dann vor den Hohen Rat geführt worden und verhört worden. Und bei dem Verhör haben die Juden etwas nicht verstehen können. Wieso haben die beiden einfachen Galiläer, wieso haben die so eine Freimütigkeit? Die haben tiefgründiger geredet als die eigenen Schriftgelehrten. Die Juden haben dann die Apostel eigentlich körperlich bestrafen. Sie haben sie abstellen. Weil sie haben Angst vor dem Namen von Jesus. Die beiden Männer haben nämlich gesagt, sie hätten das Wunder im Namen von Jesus da. Aber weil so viele Leute sich gefreut haben und Gott gelobt haben wegen dem Wunder, haben sie sich nicht getraut, die beiden zu bestrafen. Und haben es dann dabei belassen, sie einfach ganz fest zu ermahnen. Wenn wir in der Schweiz das Evangelium verkündigen, können wir nicht ins Gefängnis. Können Sie mal probieren. Können Sie zeigen, auf dem Dorfplatz stehen und anfangen, das Evangelium verkündigen oder in Zürich oder in Bülach, wir kommen nicht ins Gefängnis. Vielleicht werden wir schräg angeschaut. Wahrscheinlich. Aber ins Gefängnis können wir nicht. Die Frage ist einfach auch, würden wir es in Kauf nehmen? Eine Nacht im Gefängnis, wenn wir wüssten, kommt ein Mensch zum Glauben. In den Schweizer Gefängnis würden wir das wahrscheinlich schon machen, oder? Ich dachte, ja, können wir ein bisschen Fernsehen schauen. Ich weiss es gar nicht. Man hört so Sachen, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja nie im Gefängnis gewesen. Aber wir würden es wahrscheinlich machen. Aber würden wir es auch machen, also im Gefängnis, wenn wir nicht wüssten, ob er zum Glauben kommt? Und wenn wir auch nicht wüssten, ob wir nach einem Tag wieder rauskommen? Ich weiss es nicht. Was riskieren wir, um Jesus zu bezeugen? Riskieren wir Spott und Ablehnung? Ich meine, das ist ja nicht gerade lustig, oder? Abgesehen davon. Aber es ist nicht ganz gleich, wie wenn man ins Gefängnis muss. In Russland ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das sagt, dass Christen sich nur noch treffen dürfen in offiziell bewilligten Gebäuden, Kirchengebäuden. Treffen für Gottesdienste, für Hauskreise und Gebetsversammlungen. Nur noch in offiziell bewilligten Gebäuden. Also angenommen, in der Schweiz wäre es auch so, dann müsste der Staat sagen, ja, das Gebäude ist okay, dann wäre es okay. Und wenn es sagen würde, nein, das geht nicht, dann dürft ihr nicht mehr treffen zum Gottesdienst. Und dazu an der Seite, das sind Russland auch Folgendes, man darf nur noch innerhalb von diesen bewilligten Gebäuden zum Glauben an Jesus einladen. Außerhalb nicht mehr. Und sind schon bereits die ersten Strafen auch ausgesprochen worden, Bussen gegen Leute, Missionare und Pastoren, die das nicht eingehalten haben. Und ich habe gedacht, was machen auch wir, wenn es bei uns mal so weit ist? Gut, dass wir jetzt eigentlich noch nicht entscheiden. Das sehen wir dann. Aber nützen wir doch jetzt noch die Freiheit, die wir haben. Die Freiheit zum Zusammenkommen. Die Freiheit auch zum Menschen, zu Jesus einzuladen. Die Apostel sind dann wieder freigelassen worden. Sie haben also den ersten Widerstand erlebt von der jungen Gemeinde. Das allererste Mal. Und sie sind eingeschüchtert worden von denen, die ihren Herr umgebracht haben. Ich meine, das war nicht neu gewesen. Die haben gewusst, der Hohe Rat hat Macht, auch uns umzubringen. Heute geht es um das Thema kraftvoll und eins im Widerstand. Und ich habe gedacht, ja, aber das passt ja eigentlich gar nicht für den Advent, oder? Da ist man doch so wohlig und ein bisschen Kerzli. Und das ist übrigens schön, ich kann gerne Kerzen. Und ich finde es auch ganz toll. Aber ich habe gefunden, nein. Wisst ihr, die Geschwister, die von uns, die in der Verfolgung sind, die haben es auch nicht wohlig. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, mal so, ich hoffe, ihr habt den nächsten Sonntag eine Adventspredigt oder den letzten Sonntag vielleicht, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht, das auch mal so drin jetzt zu nehmen. Kraftvoll und eins im Widerstand. Im Widerstand. Und das geht es heute. Es geht um Kraft von der Einheit. Es geht um das, was besonders wichtig ist, auch in der Verfolgung und im Widerstand. Aber ein Blick auf ein kraftvolles Zeugnis nach aussen, wenn wir etwas bewegen wollen. Was ist wichtig? Um das geht es heute. Und ich möchte mal mit euch das Bild anschauen. Mir gefallen die Gänse. Ich finde das, wenn man es so sieht, fliegen, schöne Tiere. Und die fliegen ja auf ihren langen Reisen in V-Formation. Wisst ihr auch, warum sie in V-Formation fliegen? Weil durch den Schlag der Flügel tun sie hinter sich einen Luftwiderstand produzieren. Und Luftwirbel, besser gesagt. Und die ganz hinten seitwärts, die ist vor Gegenwind geschützt, ein Stück weit. Und wenn sie so fliegen, kommen sie mindestens 70% weiter, als wenn sie jedes für sich fliegen. 70%, überlegen wir mal. Das ist ziemlich viel. Und wenn ein Gans aus der Formation rausfällt, dann spürt sie sofort den Gegenwind und geht wieder drin rein. Wie beim Velofahren oder Trennvelofahren, haben wir vielleicht auch unter uns. So näher hinten dran fahrt, ein bisschen sich das Buckeli machen. Aber nur hat ihnen das niemand gesagt. Das hat Gott in sie gelegt, dass sie das wissen. Und wenn jetzt die vorderste Gans ist übrigens die einzige, die den ganzen Widerstand überkommt. Und wenn die nicht mag, lässt sie sich zurückfallen und eine andere geht führen. Und was ich auch ganz herzlich finde, ich kann mir sagen lassen, dass die Gans hinten dran, die quaken, um die vorderen ermutigen, zum Weiterfliegen. Das ist doch mega herzig, oder? Dann sie anführen, hopp, 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 quack, quack. Weiter. Ist mega toll, ist herzig. Und wenn er ganz krank oder verletzt ist, dann gehen zwei andere auch aus dem Schwarm raus und bleiben bei dieser Gans, bis sie entweder gestorben ist oder wieder weiterfliegen kann. Ich finde das ein mega starkes Bild von Einheit, wo uns Gott da vor Augen führt in der Natur, in seiner Schöpfung. Und wisst ihr auch auf uns als Christen, als Gemeinde von Jesus, trifft das Bild zu. Auch für uns ist eigentlich Einheit etwas ganz, ganz Zentrales. Wir sehen das auch in der Kirchengeschichte. Historiker, die das untersuchen, die kommen immer wieder zum Staunen und sagen, wir können das gar nicht ganz verstehen. Wie hat die Christenheit, ganz am Anfang, wie hat die sich so fest können ausbreiten? Die sind ja unter Druck gewesen von den Juden, nachher systematisch von den Römern verfolgt. Ich meine, dass sie haben können überleben, ist das eine. Aber dass sie sich derart haben können ausbreiten, friedlich, das ist ein absolutes Phänomen. Und ich muss sagen, eins von den Geheimnissen da drin, dass das möglich gewesen ist eben Einheit. Einheit. Da liegt ganz eine grosse Kraft für uns als Gemeinde. Ganz eine grosse Kraft. Wir gehen der Einheit der ersten Christen auf die Spur. Der Petrus und Johannes, die haben also den Hohen Rat verlassen und ihnen ist unter Gewaltandrohung untersagt worden, wieder im Namen von Jesus zu reden. Und sie haben gewusst, das ist ernst. Das ist kein Pappenstil, es geht um Leben und Tod. Und jetzt sind sie also aus dem Gefängnis rausgelaufen, also vom Hohen Rat weg. Was haben sie jetzt gemacht? Was hätte ich gemacht? Also ich hätte wahrscheinlich, wer heim, und hat ein paar Baldrian-Töpfchen genommen, mich innerlich beruhigt, aufs Sofa gelegen und meine zitterigen Beine ein bisschen flach gelegt. Und dann hat mir überlegt, wenn ich mich in der Seele zum Haus austraue. Was haben die beiden Herren gemacht? Es heisst da im Vers, Apostelgeschichte 4, Vers 23, da heisst, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Also die beiden Männer kommen aus dem Gefängnis und gehen nicht heim, sich erholen, sondern was machen sie als erstes? Sie gehen direkt zu ihren Leuten. Sie gehen direkt zu den Gemeindeleuten. Sie gehen eigentlich quasi in die Gemeinde. Sie suchen Gemeinschaft mit ihren Glaubensgeschwistern und sie erzählen ihnen, was sie erlebt haben. Sie nehmen sie mit ihnen ins Erlebte. Sie sind keine Einzelkämpfer. Und schaut, das ist einmal etwas Erstes, was ich sehr eindrücklich finde. Was nötig ist auch für die Kraft der Einheit, wir müssen einen Zug haben in die Gemeinde hinein. Einen Zug haben zu den anderen Christen, zu den gläubigen Gemeinde. Und dass wir uns mit einbeziehen, was wir erlebt haben. Dass wir uns Zeugnis geben von dem. Und so ergeben wir ihnen die Möglichkeit, dass sie können, ja, dass wir es teilen können, dass wir gemeinsam tragen können. Und ich habe mir so überlegt, wie ist denn das heute so in der Gemeinde? Ist es nicht so, dass heute die Gemeinde oft wie eine Option ist? Eine Option kann man ziehen, wenn es passt, wenn man Lust hat, wenn es gerade so hier passt, ja. Oder man lässt es einfach, wenn es nicht hier passt. Und eigentlich ist das nicht gut, wenn man es so lebt. Weil, warum? Weil wir die Kraft von der Einheit nicht ausleben können. Denken wir an Gänz. Wir haben Kraft im Miteinander, können wir entwickeln. Im Miteinander können wir weiter. Und wenn man einfach jedes für sich schaut und wenn es gerade so passt, kommen wir zusammen, dann verpassen wir ganz viel von dieser Kraft. Gerade die Hauskreise sind da ganz besonders wichtig. Die Apostel haben also ihren Glaubensgeschwistern erzählt, was sie erlebt haben. Und dann, was ist nachher passiert? Wir lesen den Vers 24 da. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Also die haben ganz spontan gebetet. Wo sie gewesen sind, miteinander. Und zwar haben sie, heisst es da, ihre Stimme einmütig erhoben. Das heisst, die haben sich eins gemacht in dieser Sache. Die sind total beieinander gewesen, in diesem Anliegen. Die haben dann gedanklich nicht der eine noch Mittagessen umstudiert beim Betten und der andere vielleicht noch, eigentlich wäre das andere viel wichtiger. Die sind total beieinander gewesen, in diesem einen Punkt. Total konzentriert. Und sie haben sich eigentlich unter Jesus gestellt, in dem Miteinander. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das gemeinsame, einmütige Gebet der Punkt ist, wo Christen, wo Gemeinde am meisten Kraft entfalten können. Und das ist vielleicht etwas, wo wir schon viel gehört haben, aber es bleibt einfach, also mindestens aus meiner Sicht, es bleibt einfach, dass wir uns innerlich zusammenstellen sollen und auch eins machen sollen und so unter Jesus stellen. Und ich glaube, da können wir grosse Felsbrücken bewegen. Aber ich meine jetzt nicht einfach so ein bisschen oberflächliches Blätten, sondern wirklich ein inneres Ringen und ja, das Miteinander kämpfen im Gebet. Und ich wünschte mir auch fest, dass wir das noch mehr können verstehen und noch mehr können Priorität setzen in dem hinein. Übrigens haben wir am nächsten Dienstag die nächste Gelegenheit. Was machen wir am nächsten Dienstag? Hey, ringet doch miteinander. Vielleicht haben wir ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann tun doch das einbringen. Ich nehme an, das geht bestimmt. Und sonst sagen, der Thomas hat gesagt, und jetzt bringen wir es ein. Aber betet zusammen. Und testet Gott, ob es wirklich stimmt. Und es stimmt wirklich. Ich möchte euch so Mut machen. Gebt Vollgas, auch in den Hauskreisen, betet ganz intensiv für gewisse Sachen und werdet einig über gewisse Punkte und dann gebt Vollgas. Jetzt, was haben dann die Christen gebetet? Wir lesen da in den folgenden Versen Folgendes. Sie haben gebetet, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Mal bist du Herr. Also das erste Mal macht sie sich bewusst, zu wem betet wir eigentlich? Zum Herrscher und zum Schöpfer von Himmel und Erde. Sie betet zu Gott. Und das griechische Wort für Herrscher beschreibt eine uneingeschränkte Macht. Uneingeschränkte Macht. Der kennt keine Schranke, dem ist nichts unmöglich. Sie machen sich das bewusst am Anfang vom Gebet. Und sie wissen, die Drohungen sind von Menschen gekommen. Aber jetzt haben wir es mit dem zu tun, der ein absoluter Herr ist, der keine Grenzen kennt. Und ich möchte euch das empfehlen, dass wir zwischendurch uns bewusst machen, hey, zu wem beten wir eigentlich? Nicht einfach nur beten, sondern sich bewusst machen, hey, jetzt ist der oder andere Leitung, die uneingeschränkte Macht hat. Ich mache das manchmal, am Anfang vom Betten, dass ich mir vorstelle, ich stehe jetzt vor dem Thron Gottes. Also ich weiss noch, wie ihr es auch könnt. Also ich muss jetzt da nicht zu viel reinlegen. Ich stelle mir da nicht, weiss ich, wie detailliert vor. Und ich stelle mir auch Gott nicht vor. Ich stelle mir einfach vor, ich stehe jetzt vor dem Thron. Und ich weiss, da ist Gott vor mir. Und dann mache ich die Augen zu und stelle mir das vor und weiss, jetzt tue ich meine Anliegen ihm bringen. Im König von allen Königen. Ich stehe vor dir, Jesus. Du hörst mich jetzt. Und ich danke dir, dass du jetzt bei mir bist. Und ich bringe dir, was mich bewegt. Und ich kann ja sagen, das hilft mir manchmal viel konkreter und vertrauensvoller zu beten. Ich möchte euch das Mut machen, probiert es doch einmal. Dass wir da können, einfach auch ja, die uneingeschränkte Macht von Gott noch mehr auch wie anzapfen. Und dann heisst es weiter, sie kommen dann zum eigentlichen Gebet. Genau, sie fahren da weiter. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sondern eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun. Was denn? Was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Also sie macht sich bewusst, was da passiert jetzt. Das hat der David vorausgesagt, im Psalm 2 steht, das können wir nachlesen. Es ist etwas, wo Gott vorbeigeht. Und oh nein, Gott, was ist jetzt passiert? Und oh, jetzt sind wir völlig durcheinander. Das ist ja völlig etwas Neues. Das ist alles im Ratschluss Gottes enthalten. Und sie können eine Art wie gelassener werden. Ist zwar nicht ganz so angenehm, aber sie wissen, Gott ist Chef. Gott. Früher hat man gesagt, vielleicht für die Eltern unter uns, Gott ist im Regiment. Das war einfach noch vor meiner Zeit. Aber ich finde es noch einen coolen Ausdruck irgendwie. Oder in Englisch, God is in charge. Er hat es im Griff. Das machen sie sich bewusst. Und jetzt erst tragen sie Gott ihre Anliegen vor. Vers 29 und 30. Da lesen wir. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Also das Erste, was sagt, sieh an ihre Drohungen. Das ist genau das Gebet, oder? Weil die Drohungen sind also nicht ganz spurlos an ihnen vorbeigegangen. Das sind nicht irgendwie so Übermenschen gewesen, die alles haben locker können wegstecken können. Sie haben es Gott anbefohlen. Sie haben es bei ihm deponiert und gesagt, Gott, schau du. Wir geben sie deine Hand. Du bist über uns. Schau für uns. Und dann geht es schon weiter zum Nächsten. Nämlich gib deinen Knecht Freimütigkeit. Hilf, dass wir dein Wort frei und mutig weitergeben können. Trotz diesen Drohungen. Und das ist schon erstaunlich, finde ich. Das Thema Sicherheit ist extrem kurz abgehandelt. Wenn ich an dieser Stelle wäre, ich hätte wahrscheinlich zuerst mal eine halbe Stunde für Sicherheit gebetet, für mich und meine Familien und hinter schon Fürschi und ja, und sollen wir wieder rausgehen, Jesus? Wann soll man es wieder wagen, etwas zu sagen? Vielleicht zuerst mal außerhalb von der Stadt liegen, langsam. Und sie geben Vollgas. Ihres Anliegen. ist die furchtlose Predigt von Jesus, vom Wort Gottes. Und dann kommen sie weiter, das dritte Anliegen sind eigentlich, wirk weitere Heilige und Wunder. Und nicht, weil sie das einfach so toll finden, sondern weil sie sagen, das bestätigt uns ja. Das gibt Bestätigungen. Das wirkt, dass Menschen offen werden, für dein Wort zuzuhören. Drum die Wunder. Geisterfüllte Gläubige, die haben auch im Widerstand ein Anliegen. Sie haben das Anliegen, Gottes Wort soll frei und mutig verkündigt werden. Ihr Gebet hat sich nicht hauptsächlich um sich selber gedrückt, sondern um das Reich Gottes. Das war ihr Hauptanliegen. Aber, also ich finde es völlig legitim, wenn man auch für Schutz betet, für sich und seine Lieben. Man sollte einfach nicht bei dem stehen bleiben. Oder? Das ist, finde ich, wichtig. Wenn es für die ersten Christen wichtig war, dass sie Freimütigkeit haben, wir reden über Jesus, wie viel mehr haben wir das nötig? Wie viel mehr haben das Verkündiger nötig, die bei euch predigen? Und man sieht es denen angesehen, bei den einen haben wir das Gefühl, die sind so souverän. Ja, das ist ja unglaublich souverän. Die brauchen das vielleicht gar nicht so. Ich kann euch sagen, also ich brauche es mega. Und ich denke auch, der Matthias und der Boris sind extrem froh, wenn er für sie betet im Blick auf die Verkündigung. Aber jetzt dürfen wir doch nicht stehen bleiben. Wir sind ja alle aufgefordert, über das Wort Gottes zu reden und nachzudenken. Wir brauchen alle Freimütigkeit. Wie können wir denn mutiger werden? Oder freimütig, freien Mut haben? Ich würde sagen, einfach so, wie es da gemacht haben. Beten wir darum. Fragen wir Gott, dass er es uns gibt. Und dann fangen wir einfach an, das auszuleben, dort, wo wir sind. Beten wir darum, dass Gott uns Mut gibt, in der Familie über Jesus zu reden. Dass er uns Gelegenheiten zeigt. Beten wir darum, auch im Geschäft. Und das kann vielleicht auch etwas sein, was noch schwierig sein könnte. Ich weiss noch, ich habe ja auch mal noch einen normalen Job gehabt. Das ist ein abnormaler. Ich habe 10 Jahre geschafft auf der Finanzverwaltung. Und ich habe dort auch, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, ich bin erst mal 24 zum Glauben gekommen, habe ich dann einfach den Wunsch bekommen, meinem Chef und einzelnen Leuten, die mir ganz wichtig sind, von meinem erkannten Glauben zu erzählen. Und ich bin jetzt überhaupt nicht so der Held, den alle ansprechen kann. So. Und ich habe dann gedacht, Jesus, wie soll ich das machen? Und dann habe ich mal konkret gebeten, eine Zeit lang, und gesagt, Jesus, gib mir doch eine Gelegenheit. Dass ich wie merke, jetzt passt es. Jetzt kann ich Zeugnis geben von dem, was ich erlebt habe. Und es ist gar nicht so lange gegangen. Hat es eine Gelegenheit gegeben. Und ich habe gemerkt, hey, jetzt passt es. Jetzt kannst du deinem Chef etwas erzählen. Und ich habe innerlich so wie gestockt. Und dachte, oh nein, jetzt. Und prompt hat gerade im Nachbarsbüro eine gerufen, oh, kannst du schnell kommen, das Telefon. Und dann ist das Telefon. Ich so, oh nein, Jesus, es tut mir so leid. Und ach, gib mir doch nochmal Gelegenheit. Und dann ist er gerade wieder zur Tür reingekommen und hat gesagt, ja, wo sind wir stehen geblieben? Kannst du weiter erzählen? Und dann habe ich es gepackt. Mut. Beten wir um Mut. Und Gelegenheit. Aber wir sollten nicht zu fest auf Gelegenheiten warten, bis sie kommen, sondern sie aktiv suchen. Und einfach an einem kleinen Schritt machen. Dort, wo wir sind. Wir müssen ja nicht gerade mit dem Grossen anfangen. Was war voll von dem Gebet von der Apostel? Vers 31 heisst es: Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es ist ein besonderer Moment in der ersten Gemeinde. Es ist das erste Mal, dass sie Verfolgung erleben. Und sie bestehen die Probe souverän. Und Gott zeigt jetzt durch seine Gegenwart, also er zeigt seine Gegenwart und Kraft durch das Erdbeben. Er bestätigt sie. Ist ja ziemlich eich, oder? Also das wäre schon mal so das Erleben. Du merkst, oh, und jetzt bist du zusammen und man ringt um Gott und plötzlich merkst du, Gott gibt Antwort. Es bewegt sich. Uiuiui. Gut, bei uns wirkt es einiges verliehen in der Schweiz. Da geht nicht so schnell das Gebäude zusammen. Das wäre vielleicht schon mal etwas, oder? Übrigens ist es ja am Pfingsten so gewesen. Am Pfingsttag hat Gott seine Gegenwart auch manifestiert. Durch so, dass der Wind und der Stürme vom Heiligen Geist. Und auch Silas und Paulus, die im Gefängnis sind in Philippi, hat gesagt, gerbebt nicht. Ich glaube, dass, wenn wir Widerstand erfahren, wegen dem Evangelium, und wenn er wirklich zusammensteht, als Gemeinde, was wirklich darum geht, das Evangelium weiterzugeben, dass da Gott seine Hand drauf legt und sich ganz besonders zeigt in seine Gegenwart und einem Mut macht. Dazu sind die Jünger auch erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und haben, wie es heisst, das Wort Gottes weitergeben in Freimütigkeit. Also Gott hat ihr Gebet unmittelbar erhört. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe mir auch überlegt, wäre es das Gleiche gewesen, wenn jeder das für sich daheim gebetet hätte. Klar, wir wissen es jetzt nicht genau, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die physische Gegenwart beieinander, das macht nochmal etwas anderes aus. Ich meine, ich komme drin rein mit meinem Jesus da und jeder bringt seinen Jesus mit, wenn man so will, er lebt in mir und dann sind wir zusammen. Und das macht uns Mut, dass wir auch im Widerstand dranbleiben. Das ist gar nicht mehr so einfach. Aber wenn wir beieinander stehen, auch räumlich zum Teil, das kann ganz fest helfen. Aber die ersten Christen haben die Einheiten anders gezeigt untereinander. Im Vers 33, im 32 heisst es, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Die sind ein Herz und eine Seele gewesen. Ich finde das ein starker Ausdruck. Ein Herz und ein Deckungsgleich irgendwie. Ein starker Ausdruck, nichts ist zwischen ihnen gewesen. Ganz beieinander. Und ich glaube, das ist die Auswirkung von ihrer Liebe zu Jesus. Die haben Jesus derart geliebt, dass sie beieinander sind. Wenn die Liebe zu Jesus gross ist, dann wächst auch die Liebe zu den anderen Menschen. Und ich glaube, wenn wir Mühe haben mit anderen Menschen, gerade auch mit Gläubigen, dann müssen wir mal fragen, ja, wie steht es eigentlich mit ihrer Liebe zu Jesus? Natürlich haben die dort mal unterschiedliche Vorlieben gehabt. Unterschiedliche Meinungen. Hat starke Persönlichkeiten gehabt. Wir müssen nicht meinen, die sind alle gleichgeschaltet gewesen. Aber durch ihre Hingabe an Jesus haben sie sich wie ein Stück zurückgestellt, zurückgenommen und gesagt, Jesus, uns geht's um dich. Es geht darum, dass wir deinen Namen gross machen in dieser Welt. Wir wollen deine Ziele mit dieser Welt anpeilen. Wir wollen deinen Auftrag umsetzen. Deine Pläne. Und so haben sie das wie, haben sie wie die Einheit ganz fest können stärken. Und ich glaube, in dem innen liegt sehr eine grosse evangelistische Kraft. Vielleicht grösser als eine Verkündigungsevangelisation. Jesus sagt nämlich im Johannes 17, Vers 21, 20 und 21, aber nicht für diese allein bitte ich, also für die aktuellen Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, das wäre ja eigentlich auch mir, oder? Ist ja toll. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Jesus bittet den Vater, dass er die Gläubigen zusammenführt, dass sie eins sind. Und jetzt kommt das Ziel. Mit welchem Ziel? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ist noch gleich, oder? Die Einheit unter, also Jesus macht die Einheit unter den Gläubigen zu einem Schlüssel, damit Menschen sehen, Jesus ist Gottes Sohn. Mega. Und wenn jetzt Christen sich in die Haare kriegen, wenn sie streiten, sei es wegen der Farbe der Vorhang, Teppich könnt ihr erkennen, wir können streiten darüber, aber im Vorhang, oder irgendwelche Lehrfragen, dann zerstören die Christen die Einheit, die Jesus darum gebetet hat. Und die Kraft, die dahinter steht, die so wichtig ist, auch für die Welt, Jesus zu entdecken. Wir sollen die Kraft der Einheit nicht durch Egoismus, durch Lieblosigkeit in den Kübel rühren. Und mit dem meine ich jetzt nicht, man soll die Bibel dann abschwächen, dass man ja nicht mehr streitet. Man soll Sünde Sünde nennen, wenn es die Bibel sagt. Oder man soll auch das umsetzen, was in der Bibel steht. Aber ich meine, man soll nicht streiten. einander lieblos werden. Also in Liebe und Wahrheit bleiben. Übrigens, Vertrauen ist Grundlage für Einheit. Vertrauen ist Grundlage für Einheit. Mir hat auch vor einer Zeit mal ein gläubiger Mann gesagt, er hat einfach Mühe mit Vertrauen. Er ist ein misstrauischer Typ und hat das gar nicht so schlimm gefunden. Aber wie willst du so Einheit sein, wenn du ständig ein Misstrauen hast zueinander? Und darum braucht es Offenheit. Wir müssen offen sein, transparent sein als Gemeinde. Und auch, dass wir nicht übereinander reden. Du, Carmen und so. Nein, miteinander. Dass wir miteinander reden. Übereinander geht ja viel schneller, oder? Das kann man viel einfacher. Aber miteinander reden, das ist das Entscheidende. Und auch wenn man irgendwelche Probleme mit jemandem, dass man auf die Person zugeht. Und ich habe auch gemerkt, die neuen Medien sind da zum Teil recht, können Missverständnisse geben. Mit Mail oder so, oder auch mit WhatsApp. Und dann siehst du nicht, wie die Person es meint. Du hörst keinen Tonfall. Man kann es völlig falsch verstehen. Und darum sollte man in gewissen Momenten lieber gerade direkt das Gespräch suchen. Nicht mehr über so Medien kommunizieren, wo man das Gesicht nicht sieht und den Stimmausdruck nicht wahrnimmt. Das ist mega umkämpft, die Einheit. Und darum gehen wir aufeinander zu. Und so kann das Vertrauen wachsen und auch die Einheit. Jetzt, die ersten Christen, die haben aber nicht nur miteinander schöne Worte gewechselt, die haben füreinander gesorgt. Jetzt müssen wir mal hören, was die gemacht haben. Es heisst im Vers 34, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften. Das sind sicher keine Schweizer gewesen, oder? Stell dir mal das vor. Die haben Äcker und Häuser verkauft. Warum? Damit sie anderen Gläubigen haben können helfen. Die sind gegangen, haben den Preis genommen, was sie bekommen haben, und haben den Apostel zu Füßen gelegt. Schau da, zack, und haben alles losgelassen. Sie hat nichts mehr gehabt. Der Acker war nicht mehr rum. Unglaublich. Und es hat ihnen niemand gesagt, sie sollen das machen. Also, es ist kein biblischer Befehl. Verkauft eure Äcker und Häuser. Nicht. Es ist nicht vorgekommen. Die haben das gemacht aus Liebe. Also uns, wo wir in der Schweiz und Deutschland leben, das strahlt uns ja gerade die Haare hinter. Das geht ja fast nicht. Oder hat jemand von euch schon mal ein Haus verkauft, um anderen zu helfen? Könnte ja schon sein, oder? Oder gut, aber wenigstens ein Auto? Also ich auch nicht. Ein Velo? Gut, das vielleicht schon mal noch, oder? Enorm. Ich glaube jetzt nicht, also wir lesen im Text nicht, dass die gezwungenermassen alles verkauft haben, was sie hatten. Vielleicht hat einer ja drei Häuser gehabt und hat eins verkauft. Also wenn jemand drei BMW hat, könnte man ja einen verkaufen. Und ja, genau. Ist enorm. Man kann sich auch fragen, wie ist das möglich gewesen bei denen? Dass die das freiwillig gemacht haben. Ich glaube, sie sind einfach so erfüllt gewesen von Jesus. Und sie haben so erlebt, der Jesus ist so grosszügig zu uns. Der hat uns alles gegeben, was er hat. Und wisst ihr, was genial ist? Das trifft für uns auch zu. Jesus hat auch alles gegeben für uns, was er hat. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Und etwas hat er uns zwar genommen. Unsere Schuld. Und unsere Entfremdung von Gott. Und er hat uns dafür seine Gerechtigkeit geschenkt. Stell dir mal vor, wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du die Gerechtigkeit an dir, die Jesus erkämpft hat. Und wenn Gott dich anschaut, meint er, sagt Jesus, weil er dir deine Gerechtigkeit geschenkt hat und seine Nähe zu Gott. Und das kommt, wird aktiv in unserem Leben, wenn wir unsere Fehler, unsere Schuld vor Gott bringen. Und dazu stehen und sagen, Jesus, nimm es bitte, ich habe da einen Bock geschossen und dort und da. Und er vergibt uns das. Und wenn wir ihn einladen, komm da in mein Leben rein, dann schenkt er uns ein nigelnagelneues Leben. Ein Leben, das völlig neue Perspektiven hat. Und nicht fertig ist auch in dieser Welt, sondern wo in den Himmel fließt, wo wunderschön wird sein. Und er hat nicht einmal sein eigenes Leben uns vorenthalten, um uns zu zeigen, wie lieb er uns hat. Das ist Gnade. Und wenn wir diese Gnade verstehen, die Grosszügigkeit von Gott, dann werden wir auch angesteckt mit dem. Der grosszügige Gott. Ich weiss nicht, was du für ein Gottesbild hast, aber Der Gott von der Bibel, der ist grosszügig. Wirklich grosszügig. Und ich finde es so schön, mit einem grosszügigen Gott zu leben. Und aus dem Grund sollten seine Leute, sein Bodenpersonal, auch grosszügig sein. Dass wir ein richtiges Bild abgeben für Gott. Und ich wünsche mir, dass wir im Blick auf andere Gläubige grosszügig sind, im Blick auf Gemeinde, im Blick auf Menschen, die noch nicht gläubig sind, dass wir grosszügig sind. Also ich meine mit dem nicht, man muss irgendwo Geld einstopfen, was eh schon viel vorig hat. Aber dass man doch grosszügig auch in die Not gibt. Ich weiss von einem älteren Herr, der hat immer, ich weiss den Betrag nicht genau, 100, 200 Franken auf sich, wo er sagt, das Geld ist für mich da in diesem Monat, um grosszügig zu sein. Ich will grosszügig sein. Und das ist so etwas Wertvolles. In der heutigen Zeit, wenn man grosszügig miteinander umgehen kann. Die ersten Christen haben es verstanden und sind es auch gewesen, weil sie gemerkt haben, materieller Besitz ist vergänglich. Aber das, was ich an Jesus habe, ist unvergänglich. Der Reichtum vergeht nie. Und ich glaube, der Ausschnitt da aus der Bibel, der trifft auch ein bisschen den Nerv unserer Zeit. Auch, ich glaube, auch Christen, auch wir sind nicht ausgenommen von dem. Auch bei uns ist es manchmal so, dass Wohlstand und Materialismus uns ein bisschen zu wichtig sind. Und dass es irgendwie fast mehr darum geht, dass die anderen irgendwo mir zudienen, was sie für mich machen können, als was ich für die anderen machen kann. Und jetzt will Jesus das Denken wie drehen, soll umdrehen. Und ich glaube, wenn wir das leben, Grosszügigkeit, kommen wir nicht zu kurz. Klar, man muss nicht das Geld zum Fenster versuchen und dann hat man am Schluss wirklich nichts mehr Ende Monat. Aber man kann durchaus vielleicht ein bisschen grosszügiger sein, als man vielleicht das Gefühl hat, dass es möglich wäre. Das ist christliche Nächstenliebe, die Gott ganz fest segnet. Und das wiederum hat dann zum Vers 33 geführt. Da lesen wir, und mit grosser Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und grosse Gnade war auf ihnen allen. Die erstaunliche gegenseitige Liebe und Opferbereitschaft hat ein ungeheuer starkes Zeugnis bewirkt auf die Menschen. Und es heisst, und grosse Gnade war auf ihnen. Gnade kann man auch mit Gunst übersetzen. Sie haben Gunst gehabt, einerseits bei den Menschen außerhalb der Gemeinde. Die Menschen haben die Christen angeschaut und gedacht, oh, was ist mit denen? Das ist ja, oh. Haben wahrscheinlich anerkennend genickt. Auch wenn sie nicht dabei gewesen sind. Das ist ja, die Christen haben Gunst gehabt bei den Menschen. Wegen ihrer Einheit. Und sie haben Gunst gehabt bei Gott, wo die Selbstlose, das selbstlose Miteinander reich gesegnet hat. Also so sieht biblische Einheit aus. Und so kann sie ihre Kraft entfalten. Und ich möchte jetzt mal einfach die Frage in die Runde stellen, mit was Darf ich es per Du sagen, excuse. Mit was fangst du an? Was möchten wir als erstes jetzt umsetzen? Oder einfach weiter umsetzen? Wir sind ja auf dem Weg. Das ist ja nicht etwas, wo wir nicht schon dran wären, denke ich. Sollen wir mehr die Einheit stärken, indem wir mehr in die Gemeinde alles dabei sind? Dass wir ganz bewusst sagen, hey, ich schaue jetzt, dass ich mehr dabei bin. Die Einheit stärken. Oder die Einheit stärken, indem man sagt, hey, ich gehe doch ab jetzt in die Gebetsstunde. Das wäre doch etwas. Oder die Einheit stärken, indem man bewusst, wenn man mit anderen Christen betet, sich Mühe gibt, zu sagen, ich will mich eins machen in dem Anliegen. Ich will das wirklich für mein Anliegen nehmen. Oder die Einheit mehr gewichten, eben durchs Teilen, das finanzielle Teilen zum Beispiel. Oder auch damit, dass es nicht zuerst um die eigene Sicherheit geht, sondern um die freimütige Ausbreitung vom Wort Gottes. Wo möchtet ihr einen Schritt machen? Ich möchte euch Mut machen, dass ihr etwas vornehmt. Aber ich möchte etwas noch anders ganz am Anfang stellen, was wir jetzt gerade miteinander machen können. Nämlich, dass wir zusammen beten, um, dass Jesus uns neu seine Grosszügigkeit zeigt. Und auch, dass er es neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Genau. Das möchte ich jetzt machen, dass wir zusammen beten. Und wenn wir zusammen aufstehen, dass man wirklich merkt, dass wir jetzt zu unserem Gebet machen, das wäre schön. Herr Jesus Christus, ich will dir viel, viel mal danken für das, was du uns geschenkt hast. Du hast alles gegeben für uns. Du hast alles gegeben. Du hast dein Leben nicht verschont, weil du so viel liebst. Und Herr Jesus, du siehst, wo wir stehen, wo wir sind. Und bitte zeig uns neu deine Grosszügigkeit. Und hilf uns umzudenken, was nötig ist, dass wir es sehen. Und von deiner Liebe neu können erfasst werden. Ich bitte dich, ich lade dich ein, jetzt einfach ganz neu in der kommenden Zeit uns zu bewegen und zu begegnen. Und fülle uns neu mit deinem Geist, Herr. Hey, wir lesen also die Geschichte, die Apostelgeschichte und denken, ja, toll, und sollte man so, sollte man es haben. Aber du bist ja noch der gleiche Gott. Und ich bitte dich, hilf, dass wir fürschig gehen auf dem Weg mit dir und dass wir es auch ein bisschen noch mehr erleben können, wachsend. Und schenke uns den Mut, zu teilen miteinander, auch Zeugnisse, Ermutigungen, auch Schweres. Und einfach einzustehen füreinander und miteinander. Herr, du siehst, wie wir das stehen, in unserer Unvollkommenheit, in unserer Schwachheit zum Teil auch. Und ich bitte dich, komm du uns zu Hilfe und führe du uns weiter. Danke von ganzem Herzen. Amen.